Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns. Wie viel Intensität wünschen Sie sich in Ihrem Leben? Inwiefern lassen Sie sich hinausziehen, vielleicht auch mal auf unsicheres Terrain? Welche Wendungen sind Sie bereit zu vollziehen, Dinge vielleicht dann auch mal ganz anders zu machen? Mein heutiger Gast hat sich mit viel Lebensneugier immer wieder aufgemacht in die weite Welt, hat ganz jung, mutig, weder Grenzen noch Gefahren gescheut, wenn es darum ging, sich etwas zu erschließen und es zu erleben. Und vor einiger Zeit hat sie den ebenso großen Mut gehabt, auf dem Land sesshaft zu werden und sich auf ein möglicherweise vollkommen langweiliges Leben einzulassen. Aber ob das wirklich so ist, das werden Sie natürlich selber fragen. Hallo Geraldine Schüle, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Utz, ich freue mich riesig, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr. Auf Reisen und unterwegs zu sein, um direkt einzusteigen, geht bei dir weit zurück. Deine Eltern waren Schausteller und ihr wart die meiste Zeit des Jahres in Bewegung. Also ihr zog zu Jahrmärkten, Zirkus- und Mittelalterveranstaltungen und ihr hattet so ein 11 Meter langes Wohnwagengespann. Das war eure mobile Heimat. Vielleicht kannst du weitermachen. Wie kann man sich euer Familienteam damals vorstellen?
Also ein Haufen schräger Vögel, würde ich sagen, die immer versucht haben, das Beste aus allem zu machen. Also Schaustellerin, da stellt man sich schnell mal vor, dass es wirklich so ein fester Zirkus war, mit dem wir gereist sind. Aber es war eher also Marktfahrer sozusagen. Meine Mutter war Handleserin, die hatte so ein Hexenzelt und Augura war ihr Künstlerinnenname. Und dann hat die immer fleißig Hände gelesen und Karten gelegt, was eher so eine Show war. Aber das Händelesen ist wirklich ein großes, spannendes Thema, was, finde ich, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und unser Vater, also ich habe eine Schwester, die lebt inzwischen in Costa Rica, hat da ein Bikini-Mode-Label direkt am Strand, auch echt ein richtig spannendes Leben. Und unser Vater, der hat ein Kinderbuch geschrieben über einen Clown und war dann selber auch immer in diesem Clownskostüm unterwegs und hat auf Mittelaltermärkten dann so Holzschildchen eingraviert und Schwerter verkauft für Kinder aus Holz.
Genau. Und du hast dich selber mal als Kartonkind beschrieben, einfach weil ihr immer wieder aus Kartons euer, heute würde man vielleicht sagen, Pop-up-Kinderzimmer kreiert habt, also überall neu, einfach neu aufgebaut. Wie war das, sich einfach überall neu einzurichten?
Für uns war das toll. Also ich glaube, was für Kinder schon wichtig ist, ist so eine Konstante zu haben. Und das war eben dieser 11 Meter lange Trailer. Da hatten wir so unseren festen, unsere Base. Es gab auch ein Haus auf dem Dorf. Wir brauchten ja auch Lagerfläche und sind dann auch natürlich irgendwann zur Schule gegangen und waren dann immer weniger unterwegs. Aber diese Zeit, die einfach meine Kindheit geprägt hat, war dieser Wohnwagen, so Hauptwohnsitz sozusagen. Und auf jedem Markt wurde dann der Stand neu aufgebaut und wir Kinder hatten unseren Platz unterm Tresen, versteckt vor den Leuten. Aber wenn wir wollten, konnten wir da eben rauskrabbeln und uns unter das Volk mischen sozusagen.
Das stelle ich mir wild romantisch vor auf einer Art. Deine Mutter ist Handleserin, du hast gesagt, dem Thema wird eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Also im Grunde genommen hat sie eine Art Charakteranalyse gemacht bei den Leuten, die sie da im Zelt besucht haben.
Genau, also Charakteranalyse beim Händelesen bedeutet, dass es so, es gibt verschiedene Linien in der Hand und jede Linie steht für, zum Beispiel gibt es diese Linie, die so um den Daumen in einem Halbkreis rumgeht. Das ist die Lebenslinie. Darüber, die geht einmal so quer durch die ganze Hand. Das ist die Kopflinie und die oberste Linie ist die Herzlinie. Und je nachdem, wie tief die ausgeprägt ist oder wie verstrickt die sind, auch miteinander die Linien, lässt sich da eben so, ja, was reininterpretieren sozusagen. Und das ist eine Erfahrungswissenschaft, Handlesen, eine alte. Also es ist keine offizielle Wissenschaft, sondern einfach sind alte, überlieferte Erfahrungen von ganz verschiedenen Menschen und Völkern.
Und 90% unserer Hörerinnen und Hörer haben sich gerade in die Hände geguckt, da bin ich mir ganz sicher. Und wie häufig hast du da deine eigenen kleinen Hände hingehalten und gesagt, Mami?
Ich glaube, einmal im Monat und unsere Mutter hat dann immer gesagt, ja, du wirst mal in einem großen Haus wohnen und 10 Kinder haben. Und da hat sie immer nur mit uns gespielt. Das hat sie nie ernsthaft für uns gemacht. Das war ihr schon klar, dass sie da nichts Falsches sagen will.
Du bist heute Autorin, Regisseurin und Zirkustrainerin und ich würde gerne mit dir ein paar Linien deines bisherigen Lebens entlang gehen. Sehr schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Geraldine, wir sind uns nie persönlich begegnet, aber mal beruflich bei einer Recherche so über den Weg gelaufen und ich war sofort erstaunt, dass du mit Ende 20 schon so viele intensive Erlebnisse und Geschichten um dich in dir versammelt hast, eigentlich für mehrere Leben. Also du bist mit 17 zum Beispiel allein los für ein paar Monate nach Indien und hast da einfach mal in einem Ashram gelebt oder als Kindergärtnerin gearbeitet. Es gab eine andere Sequenz, da hast du dir irgendwann in den Kopf gesetzt, du möchtest gern mit dem Esel durch Israel reiten. Dazu ist es dann nicht gekommen, unter anderem, weil du in Tel Aviv einfach nicht den richtigen Esel gefunden hast. Wohl aber einen amerikanischen Soldaten, mit dem du dann auf den Tahrirplatz nach Kairo gefahren bist, während Zeiten des arabischen Frühlings. Was hat dich zum Beispiel denn dahin gezogen?
Diese Reise mit dem Esel, die ich machen wollte, das habe ich mir auch wild romantisch vorgestellt und kam dann in Tel Aviv an. Und Tel Aviv ist eine totale Partymetropole. Also hatte ich dann erstmal anderes zu tun mit meinen 19 Jahren.
Muss leider den Gin Tonic halten, deswegen kann ich keinen Esel suchen.
Genau, so ungefähr. Und habe aber dann trotzdem dort echt viel erfahren. Ich glaube, das ist zwangsläufig so, egal wie unvoreingenommen oder vielleicht auch / naiv man losgeht. Und ich finde, eine gewisse Naivität, auf die darf man auch stolz sein, weil die gibt es viel zu selten noch heutzutage. Ich habe da auch viel gelernt über den Konflikt natürlich Israel-Palästina, aber auch so die ganze Nahostregion. Und war 2 Jahre zuvor schon mal in Ägypten gewesen auf einer Demeter-Farm und habe Wassersysteme in der Wüste verlegt und hatte dann diesen Soldaten getroffen, der am Frühstückstisch in so einem schäbigen, günstigen Hostel mir erzählt hatte, dass er die Pyramiden sehen will, dass er gerade beurlaubt ist und nach Ägypten reisen will und jetzt nach dem Frühstück losfährt. Und zu der Zeit ist gerade der arabische Frühling ausgebrochen oder ja. Und das war für mich ein ganz, ganz spannender Prozess und ich wollte das unbedingt sehen und habe mich dann ganz spontan entschieden, mit diesem Soldaten einfach mitzufahren, weil er brauchte jemanden, der sich bei den Pyramiden auskannte und ich brauchte jemanden, der mich auf dem Tahrirplatz ein bisschen begleiten kann und mit dem ich mich dann sicherer fühlen könnte.
Aber es gibt immer wieder so Situationen, da entscheidest du dich einfach. Also zum Beispiel zurück in Israel hast du in Ost-Jerusalem einen palästinensischen Mann kennengelernt, der eine Zirkusschule gegründet hatte. Ihr kanntet euch quasi gar nicht, aber dir war sofort klar, ich will in diese Zirkusschule. Und ja, das war dann so vor allem ein Angebot für junge Menschen und Kinder. Und ihr seid dann in unterschiedliche Flüchtlingscamps gegangen und habe mit denen gearbeitet. Für dich auch eine wahnsinnig prägende Zeit, die einfach so aus dem Nichts entstanden ist.
Ja, total. Also mein Herz schlägt einfach für Palästina bis heute, weil ich da so tolle Menschen kennengelernt habe und Erfahrungen gemacht habe, die ich gar nicht mit Worten beschreiben kann, weil es so viel einfach nur Staunen und Bewundern war, in was für einem Kontext die Menschen dort leben und was die aus ihrem Leben machen und mit diesem Zirkus arbeiten. Und ein schönes Bild dafür ist, dass Shadi, der Zirkusdirektor, gesagt hat, früher haben die Jungs hier mit Steinen geworfen in der ersten und zweiten Intifada und heute werfen sie mit bunten Keulen und Bällen. Und das war wirklich so. Also Kunst als Ausdrucksmittel zu finden, auch diese Wut und diese Bewegungslosigkeit, in der die eingesperrt sind, ausdrücken zu können und eine Sprache über den Körper zu entwickeln.
Dich hat dann das Thema Krise und Krieg schon auch, ich sag mal, ein bisschen in den Bann gezogen und du hast dir vorgenommen, Erfahrungen als Kriegsreporterin zu machen. Ich kürze jetzt mal stark ab. Es gab jemanden, der hat dir so ein bisschen erklärt, wie dieses Handwerk geht. Und der wollte dir aber eigentlich im Grunde genommen sagen, lass es bleiben, aber ich erzähle dir ein bisschen was davon. Hast du aber gesagt, für dich alleine, okay, ich fahre jetzt nach Beirut, ich fliege in den Libanon und hast ihm kurz vorm Abflug erzählt, ja, ich bin unterwegs und der ist eigentlich fast nach hinten umgefallen. Hat aber gesagt, okay, Mädel, bevor du jetzt da alleine losziehst, ich schicke dir mal 2 Jungs von der Hisbollah oder ich schicke dir mal meinen Kontaktmann von der Hisbollah, auf den kann ich mich einigermaßen verlassen. Und dann standst du an einem Flughafen in Beirut und wurdest dann von diesen Menschen abgeholt. Wie war das? Was war das für eine Situation? Die Hisbollah, damals zumindest der bewaffnete Arm, als Terrororganisation von der EU eingestuft und du stehst da am Flughafen.
Ja, das war eine ganz spannende Situation und ich kann mich noch bis heute dran erinnern, weil das hat sich angefühlt wie Ewigkeiten. Kurz zuvor, also noch am Flughafen in Zypern, wo ich losgeflogen bin, dachte ich, ich mache Couchsurfing im Libanon. Und kurz vor Abflug hat sich das dann eben das Blatt gewendet. Und mir war klar, ich werde bei der Hisbollah leben und habe die wichtigsten Verhaltensregeln nur schnell am Telefon irgendwie eingetrichtert Dieter bekommen. Zum Beispiel Kopftuch auf jeden Fall, die komplette Körperbedeckung. Also ich habe mir sogar die Socken wirklich bis hochgezogen, so dass ich mich einfach gut an die Regeln halte. Nicht die Hand geben zum Begrüßen, Blickkontakt vermeiden. Und was das Allerwichtigste war in Gesprächen, dass ich sagen musste, dass ich Christin bin. Weil das ist auch eine monotheistische Religion und das können die Männer von der Hezbollah akzeptieren. Mhm. Wenn ich gesagt hätte, ich bin Heidin oder Hinduistin, das wäre ganz, ganz schwierig gewesen, weil auch Muslime akzeptieren Jesus als Propheten. Die sagen nur, er hat es nicht so ganz, ganz verstanden. Mhm. Aber Mohammed kam dann ja und hat es berichtigt. Ja, und das waren so die wichtigsten paar Dinger, die so gedroppt sind und die ich mir dann echt zu Herzen genommen habe. Und dann hat es auch eine ganze Weile ganz gut funktioniert.
Also du wurdest abgeholt mit einem sehr dicken SUV, aber von einem Mann, der schon auch sehr gastfreundlich und auf eine Art auch erstmal respektvoll dir gegenüber war. Und die haben dich dann mitgenommen in ihre sehr einfache Wohnung in einem Hochhaus, die sehr karg eingerichtet war. Und ich fand das bemerkenswert, wie du schilderst, dass du im Prinzip auf dem einzigen Bett, auf der einzigen Couch, weiß ich nicht genau, lagst und die beiden Herren von der Hezbollah, die dich eigentlich die ganze Zeit umgeben haben, da immer nachts neben dir geschnarcht haben, aber auf dem Boden lagen und dich dann manchmal rausgenommen haben, wenn das ging, also nicht tagsüber, aber dann später. Und du hast richtig was gesehen durch die.
Ja, auf jeden Fall. Es war Ramadan und deswegen war es auch schwierig, tagsüber rauszugehen, weil die haben auch gearbeitet und ich war dann tagsüber in der Wohnung eingesperrt und hatte nichts zu essen und nichts zu trinken und habe dann irgendwann angefangen, diese Brühe aus dem Wasserhahn da zu trinken. Habe mich aber so gut wie möglich versucht, nützlich zu machen und mich zu integrieren. Ich habe das Geschirr gespült, in der Wohnung sah es aus, Staubschichten bis unter die Decke und vergilbte Tapeten und wie man sich das so vorstellt. Und ich habe da mein Bestes gegeben und die haben mich gerne mit rausgenommen. Also die haben mich dann auch bei ihren Kollegen ein bisschen so vorgeführt, manchmal habe ich mich gefühlt wie so ein Zirkusäffchen. Also sie waren schon auch stolz drauf und haben immer gefragt, was willst du denn noch sehen, was willst du machen? Und ich wollte dann immer in Flüchtlingslager oder in die Golanhöhen an die Grenze zu Syrien und das sehen. Und die fanden das immer ein bisschen seltsam. Die haben das nicht richtig verstanden, warum ich als Frau jetzt nicht mit denen in die Shopping Mall will und mich überhäufen lassen mit Geschenken. Genau, und das haben sie dann trotzdem nach ein paar Wochen angefangen und dann auch immer intensiver betrieben und dann wurden Heiratsanträge immer häufiger und immer problematischer für mich, dem auszuweichen. Und irgendwann ist das dann in einem Streit eskaliert. Und nach diesem Streit hatten sie vergessen, die Wohnungstür abzuschließen. Und dann habe ich meine 7 Sachen gepackt. Dann bin ich durch Dahir gerannt, da dieser Hezbollah-Vorort in Beirut. Und ans Meer, weil ich wusste, dass dort auch Partymeile ist und dass dort eine sehr, sehr westliche Kultur herrscht und dass ich dort vielleicht Menschen finden kann, die anders denken als die Männer, mit denen ich so viel Zeit verbracht habe und wo ich vielleicht Hilfe finden kann als junge Frau aus dem Westen. Genau, und dann habe ich eine Gruppe libanesischer Hippies kennengelernt und die haben mich dann mit in die Berge genommen und dann war ich tatsächlich nochmal einen Monat im Libanon. Und
so eine Art Gegenwelt, ich also völlig skurril, dass sozusagen auch die haben quasi den Kopf geschüttelt mit was für Herren du da vorher abgehangen hast.
Ja,
und
ja.
Hast dann sozusagen das komplette Gegenprogramm auch im Libanon gefahren und bist dann nach weiteren 4 Wochen raus aus dem Land und zur Erholung nach Kenia.
Genau. Ja.
Andere Leute vielleicht als große Jahresreise kennzeichnen würden, hast du dann auch nochmal so weitergemacht. Du sagst später über dieses Erlebnis, das war ein Scheitern, aber ein Scheitern im Guten. Für dich hat es irgendwie schon auch einen Schalter in deinem Leben umgelegt. Inwiefern?
Ja, diese Idee, die bei mir aufgekommen war durch die Erfahrung in Ägypten und in Palästina, in Israel, wo ich dachte, vielleicht war es eher so eine rationale Rechnung. Ich habe mich gefragt, was bin ich denn für ein Mensch und was ist mein Berufsbild? Wo möchte ich denn mal hin? Und dann zählt man so auf, ne? Was kann ich gut? Oder soll man ja auch so aufzählen. Und auf meiner Liste stand eben, okay, ich möchte reisen, ich möchte schreiben und ich bin abenteuerlustig. Und diese drei Dinge ergeben logischerweise irgendwie das Bild Kriegs- oder Krisenreport. Und ich dachte einfach, das ist vielleicht das, was ich machen will. Und die Zeit bei der Hezbollah hat mich gelehrt, dass es das nicht ist, weil ich so sehr damit beschäftigt war, nicht mehr ich sein zu können, weil es zu gefährlich wäre, ich zu sein. Und ich war da ein bisschen sogar, würde ich sagen, fast depressiv geworden in der Zeit, weil man muss sich vorstellen, ich war Stunden und Tage und Wochen und Monate lang fast nur in dieser Wohnung und habe darauf hingearbeitet, Kleinigkeiten zu sehen, mitgenommen zu werden, involviert zu sein. Ich konnte mit niemandem über meine wirklichen Gefühle oder Gedanken sprechen. Und all das hat mich dann nach dieser Reise dazu gebracht, zu sehen, okay, es muss noch mal ein bisschen justiert werden an meiner Zukunftsvorstellung, weil das würde heißen, dass ich meine Seele verkaufe irgendwie für diesen Job.
Geraldine Schüle ist zu Gast bei Plus Eins. Geraldine, über deine vielen Reisen und Abenteuer haben wir jetzt wirklich nur in sehr ausgewählten Ausschnitten gesprochen. An denen kann man sich aber auch vollständig satt lesen, wenn man will. Dein Buch über all diese Reisen heißt Grenzenlos Leben. Und du hast vor allem gerade noch ein neues geschrieben, Waldwärts. Da geht es um eine völlig neue Geschichte, einen völlig neuen Rahmen, den du deinem Leben vor einigen Jahren gegeben hast. Damals warst du 24. Und zwar ist das weitestgehende Sesshaftigkeit in einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Einfaches Leben mit der Natur, Familiengründung und von mir natürlich die Riesenfrage, wie bist du denn zu diesem Schritt gekommen?
Genau, also inzwischen lebe ich wieder in einem Wagen, aber diesmal ist er nicht 11 Meter lang, sondern nur 10 Meter lang. Aber umso größer, den haben wir selbst gebaut, zusammen mit meinem Partner, der ist Zimmermann und Architekt und hat schon einige solche Wagen gebaut. Und als wir zusammengekommen sind, war einfach klar, das wird unsere Wohnform für ein paar Jahre werden. Und wir sind beide total naturverbunden und er ist auch auf dem Hof, wo wir jetzt stehen, ist er aufgewachsen. Mhm. Und das heißt, wir haben auch gleich einen perfekten Standort, nach dem man in Deutschland eigentlich ziemlich lange suchen muss. Also da ziemlich viel Glück gehabt und einfach hat sich alles so gefügt.
Aber mit ihm warst du ja auch wirklich, ich glaube, tausende Kilometer in Südmittelamerika unterwegs mit dem Fahrrad in irgendwelchen No-Go-Areas. Also den Schritt zu machen, ich gehe jetzt nach Deutschland in den Schwarzwald und lebe da quasi so eine Art Bauernleben, sage ich jetzt mal so grob. Das muss man, da muss man auch irgendwie eine Entscheidung für treffen. Das war bei euch aber einfach so.
Ja. Das war auch nicht so leicht am Anfang, aber ich habe einfach gemerkt, je länger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie gut es mir tut, weil ich so viel immer Eindrücke und Geschichten gesammelt habe die letzten Jahre und gemerkt habe, wenn ich mir diese Zeit in der Natur nehme und mich darauf einlasse, auf das Ankommen einlasse, dann passiert plötzlich was ich davor gar nicht kannte, nämlich, dass so viel aus mir rauskommt wieder, dass ich Bücher schreiben kann, dass ich Geschichten erzählen kann, Storytelling-Seminare gebe, dass ich jetzt als Regisseurin arbeite. Und ich war lange Jahre so ganz, ganz wild unterwegs und nirgendwo habe ich mich richtig drauf eingelassen. Und jetzt haben wir seit einem halben Jahr auch ein Kind, den kleinen Oscar. Dieses wirklich sich einlassen, das sind nochmal so neue Horizonte, an die man gelangt, wenn man das mal macht. Und das ist eine ganz neue Art von Mut für mich, die ich davor gar nicht kannte.
Du sagst, ihr seid Hobby-Selbstversorger, also das heißt, ihr seid nicht darauf angewiesen, aber ihr macht wirklich total viel. Ihr habt verschiedene Tiere, Schafe sind dabei zum Beispiel oder Hühner. Wie sieht so ein Tag bei euch aus?
Der Tag fängt früh an, vor allem bei Patrick, da fängt oft um 4:30 schon an morgens und er geht dann erstmal raus, füttert die Hühner, füttert den Hund und heizt uns den Ofen an und das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil wir leben nur mit so einer alten Küchenhexe, heißt das, also so ein Ofen aus Omas Zeiten mit einem Backofen drin und das ist unser Lebensmittelpunkt, vor allem im Winter natürlich. Da wird drauf gekocht, da wird drin gebacken, da ist immer warmes Wasser drauf. Oft frieren uns im Winter die Leitungen ein. Und dieses Teil ist einfach ganz, ganz wichtig, dass das brennt. Und ich stehe dann so um 7 rum auf, jetzt mit Oskar zusammen. Und dann ist der Wagen schon warm. Und das ist ein ganz großes Geschenk für mich. Weil morgens bei -1 Grad aufstehen, das wäre schon hart. Also ja, es gibt auch Morgen, da ist das mal, wenn Patrick irgendwie weg ist, da muss ich das dann machen. Dann weiß ich es wieder wirklich zu schätzen. Ich würde sagen, so einen typischen Tagesablauf kann ich gar nicht genau beschreiben, weil jeder Tag wirklich komplett anders läuft und es so viele unterschiedliche Aufgaben gibt, die anstehen. Also oft ist einfach der Traktor kaputt oder wir bauen gerade ein Gewächshaus auf. Das haben wir jetzt die letzten Tage gemacht. Patrick ist auf einer Baustelle. Je nachdem, was für eine Erntezeit ist, bin ich ganz viel am Einkochen oder es ist Heuernte angesagt.
Aber diese Dinge, die so angesagt sind, wie du sie gerade beschreibst, da, und du gleichzeitig bist du sozusagen beauftragt, weil das auch deine Ausrichtung ist, kreativ zu sein. Also es gibt dann diese starre Uhr der Natur und da gibt es noch dein Baby und die Hühner sind beleidigt, wenn sie weniger Aufmerksamkeit kriegen, weil du dich mit Storytelling beschäftigst. Also diese Vereinbarkeit von dem, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Wie macht ihr das?
Ja. Ich glaube, seit ich aufgehört habe, das im Kopf als unvereinbar zu sehen, geht es. Weil ich habe mich da lang gefragt, okay, ich habe irgendwie diese Reiseseite in mir und dieses Abenteuerlustige und das bedeutet, ist es ausgeschlossen, dass ich mal an einem Ort ankomme. Und jetzt habe ich einen Weg gefunden, wir gehen oft im Winter weg, also den Winter. Zuvor waren wir in Zentralamerika, sind mit dem Fahrrad von Mexiko bis Costa Rica gefahren. Den Winter jetzt mit unserem neugeborenen, 2 Monate alten Baby waren wir mit unserem alten Oldtimer-Bus in Portugal 2 Monate jetzt und schauen eben, dass wir die Landwirtschaft nicht so groß machen, dass wir sie nicht für 2 Monate in andere Hände geben könnten, dass wir einfach so einen Mittelweg finden, der alles vereint. Und seit ich aufgehört habe, da in so starren Kategorien zu denken und zu mir selber zu sagen, okay, wenn ich das will, geht das nicht mehr, merke ich, es gibt Wege, die sich entwickeln können, Dinge zu vereinen und Dinge gleichzeitig zu machen. Heute zum Beispiel bin ich bei meiner Mutter, die ist mit kleinen Oskar spazieren, Patrick ist im Wald und ich kann in einem Radiopodcast dabei sein und heute Abend werde ich die Schafe wieder füttern und vielleicht noch die Hühner ausmisten.
Liebe Geraldine, wir holen uns jetzt mal Verstärkung in die Leitung. Sonja, bist du da? Ist Sonja
ich
schon da?
Bin da?
Sonja ist schon da. Ja, Sonja Eismann, Herausgeberin des Missy Magazins. Es kann losgehen.
+1. Die Antwort.
Für unsere wöchentliche Rubrik zu Fragen des Lebens, Geraldine, hast du jetzt heute die Frage selber mitgebracht. Es geht im Prinzip so ein bisschen um dein jetziges Leben, an dem sich aber auf einer bestimmten Ebene Kritik von außen regt. Magst du das mal in kurz zusammenfassen und an Sonja auch weiterreichen?
Die Frage, die ich mitgebracht habe, die dreht sich so ein bisschen um das moderne Frauenbild, würde ich sagen. Und diese Frage nach Emanzipation, weil ich lebe momentan in so einem Bild wie vor 100 Jahren wahrscheinlich und an auch dieser Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau, sehe mich aber selber als sehr, sehr emanzipierten Mensch, der einfach immer versucht, seinen Weg zu gehen, aber genieße es gerade auch, dieses Frausein nochmal ganz neu kennenlernen zu dürfen und finde es einfach eine schöne Lebensphase und höre jetzt aber manchmal von Freundinnen, ich müsste mehr Verantwortung an Patrick abgeben, gerade was das Kind angeht und könnte doch nicht irgendwie neuen Bauarbeiter bekochen jeden Tag oder so. Und die Frage ist so ein bisschen, geht es um Gleichheit zwischen Mann und Frau oder ist es so eine Gleichwertigkeit der Tätigkeiten, die wir einfach machen, egal was für Tätigkeiten das sind und auch wenn die in so ein altes Rollenbild passen, weil sie einfach da jetzt zufälligerweise einfach gerade drin sind.
Ja, also erstmal würde ich sagen, dass emanzipiert oder feministisch sein, wenn man das so nennen will, eigentlich ja nur bedeutet, dass alle möglichst nach ihren Bedürfnissen leben können, dass sie sich auch idealerweise entfalten können. Und das sehe ich bei euch auch ganz stark und das ist absolut begrüßenswert. Nun ist es aber natürlich so, dass wir in der Gesellschaft leben, die gewisse Dinge ja den Wert beimisst, sozusagen die valorisiert und andere sind anscheinend weniger wert. Das hat eben ganz viel noch mit Geld zu tun, mit Lohnarbeit. Und das finde ich ist eben ein großes Problem. Also, dass sozusagen das, was bezahlt wird und was dann oft sozusagen als eher männliche Wahrheit, Arbeit außerhalb des Hauses wahrgenommen wird, das ist sozusagen viel wert und das andere ist nichts wert. Ja, und das ist natürlich falsch, da feministisch zu argumentieren, zu sagen, wer jetzt sozusagen im Haus arbeitet, weil das ist ja auch eine Form von Arbeit, das ist nichts wert und alles andere ist irgendwie toll und selbstbestimmt. Ja, und ich finde, das hat auch gar nicht so viel mit Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun. Also ich sehe überhaupt da schon so eine gewisse Verachtung gegenüber Menschen, die eben jetzt nicht rausgehen und Geld verdienen, sondern die sagen, ich möchte aber sozusagen mich um mein Kind kümmern, ich möchte zu Hause Sachen machen. Das finde ich, ist was, was wir auf der Strukturebene kritisieren müssen und nicht sagen müssen, du hast aber die falsche Entscheidung getroffen. Also wenn diese Entscheidung für alle okay ist und wenn die durchdacht ist, dann ist das ja überhaupt kein Problem.
Aber wenn da Nachteile für, ich sag mal, diese weibliche Rolle, wie wir sie jetzt gerade definieren, entstehen, Ungleichheit, vielleicht ja auch Abhängigkeiten, wie lässt sich das denn verhindern, dass man in diese Richtung rutscht?
Genau, das ist die Kehrseite der Medaille. Da knüpft sich schon die Frage an, also wer sieht welche Rollen für sich als möglich? Und das ist natürlich schon noch so, dass heutzutage Frauen eher suggeriert wird, sie sollten doch zu Hause bleiben, sich um das Kind kümmern. Das ist ja auch erstmal nach der Geburt mit Stillen etc. ist das naheliegend. Und Männern wird vermittelt, ihr Job sei es, sich sozusagen zu behaupten und Geld zu verdienen. Und da müssen wir das natürlich schon selbst auch befragen, inwieweit habe ich mir das wirklich selbst ausgesucht oder inwieweit stimme ich da mit Rollenbildern überein, die mir die Gesellschaft diktiert. Und was wir natürlich auch immer hinterfragen müssen, ist, ja, wer ist dann von wem abhängig? Ja, und da glaube ich, müssen wir auch einfach so versuchen, an den Strukturen zu arbeiten, weil wenn wir dran denken, wer kriegt dann hinterher Rente oder wer kriegt Unterstützung, wenn sich ein Paar trennt oder wer findet dann hinterher wieder einfacher den Weg in den Beruf oder wer ist nie ausgestiegen? Das sind eben Sachen, glaube ich, die können wir nicht auf der Paarebene lösen, sondern die müssen wir gesamtgesellschaftlich lösen. Deswegen finde ich aber auch, es ist nicht damit getan, dass wir dann zu anderen Frauen sagen, so, hey, du bist ja total unemanzipiert, weil du machst dich abhängig, sondern wir müssen überlegen, wer wählt welche Entscheidung und wie können wir die Personen am besten unterstützen, wenn es wirklich die freien Entscheidungen sind.
Ja. Was ich eben total schön finde, wenn ich spüre, dass Akzeptanz da ist für mein Kind und dass ich beruflich so viel mache, wie ich eben kann und wie es mir Freude macht und dieses Kind auch einbinden kann und es nicht irgendwie noch verheimlichen muss oder so. Und wenn es eben mal reinquäkt, dann ist das okay. Und ich glaube, dass es in anderen Kulturen auch viel mehr im gesellschaftlichen Mittelpunkt alte Menschen und ganz junge Menschen. Und das ist zum Beispiel was, was ich finde, was die Situation sehr entschärft. Das ist das eine. Und das andere ist, was wir in unserem Lebensmodell machen, wo wir sehr nachhaltig leben, sind sehr, sehr viele Tauschgeschäfte. Also wir versuchen viel Bargeld loszumachen, einfach weil es uns wirklich Spaß macht. Und das sind so Dinge, da kümmere ich mich auch ganz stark drum, Tauschgeschäfte zu machen. Und ich finde, da baue ich auch Strukturen auf, die ganz wichtig sind, von denen auch Patrick, also mein Partner, abhängig ist. Und das sind auch irgendwie so ganz neue Modelle, finde ich, die eigentlich alt sind, aber die ich sehr, sehr zukunftsträchtig sehe eigentlich.
Ja, da würde ich dir total recht geben, weil das verdeutlicht auch wieder das, was ich so wichtig finde an der Debatte, dass sich nicht jeder Wert in Geld bemessen lässt. Ja, also ich finde das total toll, wenn wir die Möglichkeit bekommen, uns aus diesem Lohnarbeitssystem auszuklinken, was ja wirklich viele Menschen krank macht. Und es gibt auch Jobs, die gibt es einfach nur, damit die Leute Jobs haben. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Bullshit-Jobs. Und da finde ich es viel besser, wenn die Leute sagen, ich finde es aber schöner, erfüllender und sinnvoller, Zeit mit meinem Kind zu verbringen oder mit anderen Tauschnetzwerke aufzubauen. Und das ist ja auch eine Form von Tätigkeit oder auch Arbeit. Egal, wie wir das benennen wollen. Und ich finde auch den Faktor Kinder haben, den du angesprochen hast, finde ich auch unglaublich wichtig, weil in so einer auf Arbeit fixierten Gesellschaft erscheinen Kinder oft eher als so ein Problem, was es wegzuorganisieren gilt, ja, um das jetzt mal ganz fies zu sagen. Und so wie du es auch sagst, dass Frauen oft das Gefühl bekommen, sie müssen verheimlichen, dass sie überhaupt Kinder haben, damit sie als beruflich vollwertig anerkannt werden. Das kenne ich auch und ich versuche immer, das zu bekämpfen, weil das ja was unglaublich Bereicherndes ist, wenn man Kinder hat und sich um die kümmert. Und ich gebe dir auch absolut recht, dass wir als Gesellschaft da auch noch einen großen Nachholbedarf haben, auch Kinder in das gesamtgesellschaftliche Leben zu integrieren. Das haben wir jetzt auch ganz schmerzhaft in der Pandemie gesehen.
Also ich verspüre hier eine große Einigkeit, das zu machen, wie man
Auf
es
jeden Fall.
gerne
Ja,
machen
danke.
möchte. Wichtig ist, dass es halt eben nach den Bedürfnissen aller Beteiligten läuft. Und die Wertumsetzung in der Gesellschaft, die ist natürlich weiterhin ein Thema. Also Stichwort Rente zum Beispiel, da gehen schöne Grüße in Richtung eben Politik und Gesellschaft. Das muss man unbedingt weiter im Blick haben. Sonja Eismann war das hier, Kulturwissenschaftlerin und Herausgeberin des Missy-Magazins. Und ich sage vielen Dank, schön dich mal wieder hier gehört zu haben und bis bald.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss. Und wenn Sie noch eine Frage haben, die wir hier besprechen sollten, dann schicken Sie uns doch bitte eine Mail an +1@deutschlandradio.de.
Alleinsein.
Mein Name ist Frank. Ich gehe fast jeden Morgen in mein Lieblingscafé. Die machen um 10 erst auf. Und dann gehe ich so 10, 11 oder 12 dahin, trinke hervorragenden frisch gepressten O-Saft mit einer halben Zitrone und lese meine Lieblingszeitungen. Weil ich auch festgestellt habe, dass es auch sehr attraktiv ist, mit sich selbst alleine zu sein. Ja, man hat ja immer so einen riesen Wikipedia dabei. Und nicht nur ein Wikipedia in Sachen Fakten, sondern mit Soundtrack, auf Knopfdruck anmachen, sozusagen. Es ist ja unfassbar viel in seinem eigenen Gehirn drin. Und deswegen ist es so schade, dass sich so wenig Menschen auf ihr eigenes Gehirn einlassen. Es gibt Leute, die schämen sich dafür, alleine zu sein. Und die gehen nicht ins Café oder ins Restaurant vor allem, damit die anderen nicht mitkriegen, dass sie alleine auf der Welt sind. Oder gerade alleine sind oder so. Eigentlich ist es auch richtig wichtig, dass Leute alleine ausgehen, weil dann auch die Möglichkeit größer ist, dass man dem Zufall eine Chance gibt. Und wenn man so nur zu zweit durch die Welt läuft, dann lernt man auch weniger Leute kennen, würde ich sagen. Ja, ich bleibe dann da, je nach Zeitungsangebot und je nach Musikauswahl auch ganz wichtig. Der Kellner, die Kellnerin spielt da seine Musikliste ab. Manchmal frage ich auch, wer das war. Und nach 2 Stunden habe ich dann genug gelesen und genug Postkarten ausgesucht und träume mich wieder von dann.
Liebe Geraldine, danke, dass du uns so viel über dein Leben erzählt hast. Und es gäbe sicherlich noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber nutzen wir vielleicht gerade noch die kurze Zeit, die wir hier miteinander haben, und erwähnen, dass dich die Clownerie in besonderer Weise durch dein Leben begleitet. Und dass es einfach mehr ist für dich als ein Zirkushandwerk, das du gelernt hast, sondern dass es eigentlich auch so eine Art lebenspraktische Philosophie, so ein Schlüssel zum Leben für dich. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären?
Ja, gern. Also Clownerie ist ein Herzensthema von mir. Ich bin nicht selber als Clownin auf der Bühne. Ich habe eine Ausbildung zur Clownin gemacht, aber ich bin lieber hinter den Kulissen beziehungsweise davor als Regisseurin und setze das um, was ich dort gelernt habe. Und was es da zu lernen gibt, sind ganz viele lebensnahe Themen eigentlich, die mich so sehr begeistert haben. Zum Beispiel dieser Umgang mit Scheitern und die Chance im Scheitern zu finden, weil ein Clown, der hat Erfolg dadurch, dass er scheitert. Und das können wir im Leben irgendwie auch an so vielen Stellen wieder umsetzen und finden. Und diese ganz eigene Art und Weise, was ist mein Humor und kann ich auf dieselbe Art und Weise lustig sein wie ein Utz? Und dann ist klar, das kann ich nicht, weil jeder ist ein eigener Mensch. Und in der Clownerie gibt es keine Rollen, die gespielt werden wie im Schauspiel, sondern es geht darum, Rollen fallen zu lassen. Und das ist auch das, was ich finde, was Entwicklung ist. Also dieses Entwickeln, Aufmachen, Dinge loswerden. Und da lernen wir unendlich viel in so einer Clowns-Fortbildung. Also für mich war das ja effektiver als Yoga und Meditation zusammen, auf jeden Fall.
Und ich merke, ich piek's da was an, da könnten wir wahrscheinlich nochmal die Sendung von vorne beginnen. Es würde einfach immer weitergehen. Aber eine ganz neugierige Frage habe ich noch. Ich habe das Gefühl, dass für dich das jetzt nicht so einfach ist, dass du sagst, du bist jetzt im Schwarzwald angekommen, sondern dass du für dich festgestellt hast, es ist eine Möglichkeit, das zu machen. Und wie lange das sein wird, werden wir mal sehen. Nehme ich das richtig wahr?
Ja, also ich glaube, dass das Leben gibt es vor und ich finde, das ist ein schönes Motto für einen selber, oder das versuche ich mir immer wieder zu sagen. Manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut, zu sein wie Wasser und einfach dorthin zu fließen, wo das Gefälle gerade ist oder wo die Anziehungskraft gerade ist. Und für mich ist die momentan draußen in der Natur. Und ich halte mir nichts offen, aber ich pushe auch nichts, ich treibe nichts an. Und bis jetzt hat sich immer das Allerspannendste dadurch ergeben.
Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, dass du dir hier Zeit genommen hast für uns. Die Autorin, Regisseurin und Zirkustrainerin Geraldine Schüle war das hier bei Plus Eins. Mach's gut und ja, vielleicht bis bald einmal hier.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Kennen Sie das Cochlea-Implantat? Das ist eine Hörprothese für Gehörlose. Und in unserem Geschichten-Podcast diese Woche stellt sich eine junge Frau die Frage, soll ich mich operieren lassen und mir so ein Implantat einsetzen, um wieder hören zu können? Oder ist Taubheit vielleicht gar nicht etwas, was behandelt werden sollte?
Ja, du hast zu viel Angst vor der Operation.
Ja, das auch, nein, aber ich habe auch Angst davor, dass mir dann meine anderen Sinne voll weggenommen werden, meine visuellen Wahrnehmung, mein Gefühl.
Warum?
Na, weil das dann nicht mehr so geschult ist, weil ich mich wie viele Hörende, tut mir leid, aber du gehörst dann nicht so dazu, aber du weißt auch, dass viele Hörende nur auf Sprache und den Inhalt achten.
Das ist Luisa und die Filmemacherin Katharina Pethke, die ist ihre Schwester und sie hat Luisa auf ihrem Entscheidungsprozess mit der Kamera begleitet. Mit ihr haben wir in unserem Geschichten-Podcast gesprochen. Hören Sie doch gerne mal rein. Mein Name ist Utz Dreger. An dieser Stelle endet der Plus Eins Podcast. Machen Sie es gut und bis bald.